Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid im Hörfenster bei Radio X. Heute unsere monatliche Sendung der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Wir sind heute in einer etwas kleineren Besetzung. Da ist einmal der Jörg Dürfeld aus unserer Lebensmittel- und Landwirtschafts AG. Hi Jörg.
Hallo.
Ja, und mein Name ist Otto Gebhardt und wir werden uns heute mal mit einem Tier beschäftigen. Ich lasse es mal im Moment gerade noch offen, weil das auch etwas mit dem zu tun hat, was ich als nächstes einspielen werde. Mit einem Tier beschäftigen, das uns allen sehr am Herzen liegt inzwischen. Nur so viel und dann wäre auch schon mal der wirtschaftliche Faktor des Themas abgehakt. Die Leistung, die dieses Tier weltweit erbringt, wird auf rund 265 Milliarden Dollar geschätzt. Wir werden uns heute mit den Bienen beschäftigen. Die Bienen als Stellvertreter, Platzhalter für generell Bestäuber in der Natur, in der Umwelt. Da eben auch Hummeln dazugehören, Schmetterlinge, Käfer etc. Gibt es auch immer wieder Neuigkeiten, teilweise alarmierende Nachrichten. Gab es vor kurzem eine neue Studie, die darauf hinweist, dass eben in Europa 24% der Hummeln vom Aussterben bedroht sind. Bei nahezu der Hälfte der Hummeln, das sind circa 47%, ist die Population ziemlich stark zurückgegangen. Wir werden uns heute dem Thema Bienen widmen. Der Jörg ist dazu bei uns im Studio, der uns darüber weitgehend informieren wird. Ja, was wissen wir denn über die Bienen? Außer, dass sie Honig liefern, dass sie manchmal schmerzhaft stechen können, wenn wir nicht auch vorsichtig sind, dass sie Blütenbestäuber sind, dass zum Beispiel Kirschen, Äpfel ohne Bienen oder Bestäuber generell, hätten wir wohl ziemlich Probleme, das zu bekommen. Darüber hinaus sind die Bienen bedeutsam auch für unsere Nahrungsmittel. Inwiefern denn, Jörg?
Ja, die Bienen sind hauptsächlich als Bestäuber wichtig für unsere Nahrungsmittel, also vor allem für die Vielfalt an Obst- und Gemüsepflanzen. Also unsere Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel jetzt Weizen, die sind nicht auf die Bienen für die Bestäubung angewiesen, die werden vom Wind bestäubt, aber für die ganze wichtige und gesunde Vielfalt an Nahrungsmitteln, also in Europa sind das über 4000 Obst- und Gemüsesorten und darauf sind wir bei der Bestäubung auf Insekten hauptsächlich angewiesen und zum großen Teil eben auch auf die Honigbiene, die ja quasi ein Nutztier ist. Und wenn man sich die Leistung anschaut, die wirtschaftliche Leistung, die die Biene durch ihre Bestäubung bringt, dann ist die Biene nach Rindern und Schweinen das drittwichtigste Nutztier bei uns.
Ja genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Steht an dritter Stelle, genau.
Genau.
Und also die Nahrungsmittel, das geht auch weiter. Es ist nicht nur das Obst, es gibt ja auch Gemüsesorten, das hast du ja gerade angedeutet. Die Bienen bzw. Bestäuber, ich lasse jetzt mal in Zukunft das Wort Bestäuber weg, sonst wird es so umständlich, aber die Bienen stehen eben, wie gesagt, stellvertretend für all die anderen Bestäuber, haben ja auch noch eine weitere Bedeutung. Welche wäre denn das, also über unsere Nahrungsmittel hinaus?
Genau, die Bienen haben natürlich auch eine Bedeutung für die biologische Vielfalt, die Biodiversität. Und da sind es natürlich auch zum großen Teil die, sagen wir mal, Wildbienen, die da wichtig sind. Denn viele Pflanzen sind speziell angepasst auf ihre Bestäuber, auf bestimmte Bestäuberarten. Und wenn diese Arten wegfallen, dann verschwinden eben auch die entsprechenden Pflanzen, die auf sie angewiesen sind. Das heißt, die Bienen sind einmal für unsere Ernährung wichtig, sie sind aber auch wichtig für die Artenvielfalt.
Also auch für die gesamten Ökosysteme.
Für die gesamten Ökosysteme. Und letzten Endes sind ja auch für unsere Ernährung insgesamt intakte Ökosysteme wichtig.
Es gibt ja inzwischen, kann man wirklich sagen, alarmierende Nachrichten über Rückgang der Bienenvölker. Zwar vor 2-3 Jahren ziemlich alarmierende Meldungen, das Aussterben von ganzen Völkern. Auch dazu gehört, dass eben die Gesundheit der Bienen an für sich ziemlich stark abgenommen hat. Jörg, welche Gefahren drohen denn den Bienen?
Ja, für die Bienen, die haben es heutzutage schwer und daran sind natürlich viele Faktoren schuld. Ein wichtiger Faktor ist aber sicher einfach, dass die Lebensräume sich verändern und dass unsere Struktur der Landwirtschaft sich verändert. Das heißt, wir haben auch auf dem Acker weniger Artenvielfalt. Wir haben heute viel weniger als früher auch so begleitende Blütenstreifen an den Äckern. Wir haben viel mehr Monokulturen. es gibt ja auch immer dieses Stichwort der Vermeisung der Landschaft. Ja, also es wird sehr viel Mais angebaut für, als Futtermittel oder eben auch als Biomasse. Und gerade vom Mais zum Beispiel haben die Bienen sehr wenig. Ja.
Ja, da fand ich ganz kurz zwischendurch vor kurzem eine Nachricht, die ich in einer Zeitschrift gelesen habe. Da macht man sich Sorgen drum, dass der Bestand der Bienen in Europa zurückgeht und nicht mehr ausreicht, um die Biokraftstoffe herzustellen. Gibt es nichts Wichtigeres wie Biokraftstoffe?
Ja, ich denke, zunächst mal sollten wir die Ackerflächen sowieso für die Lebensmittelerzeugung nutzen. Das hat oberste Priorität. Und nun, was die Biokraftstoffe betrifft, bei solchen Dingen wie Raps zum Beispiel, der ist auf die Bienen angewiesen. Beim Mais ist da jetzt die Gefahr weniger gegeben. Wie gesagt, kommt sehr darauf an, welche Pflanze ja, aber ich nutze.
Jetzt ein Biokraftstoff, jetzt mal kurz bei dem Thema zu bleiben. Bei Biokraftstoff braucht man ja eigentlich Monokulturen. Das ist ja dann flächendeckend mit Raps oder Mais.
Naja, ob man jetzt zwangsläufig Monokulturen braucht, das würde ich so nicht sagen, aber die Frage ist natürlich, wie viel Kraftstoffe können wir erzeugen? Und im Grunde genommen, das ist ja eine Flächenkonkurrenz zwischen der Nahrungsmittelerzeugung, denn wenn ich auch nur ansatzweise in einem, sagen wir mal, relevanten Maß Biokraftstoffe erzeugen will auf dem Acker, brauche ich dafür riesige Flächen. Ja, also die europäischen landwirtschaftlichen Flächen würden nicht ausreichen, um unseren Kraftstoff zu erzeugen.
Ja, weitere Gefahr besteht ja wahrscheinlich für die Bienen aus dem Einsatz von chemischen Stoffen in der Landwirtschaft.
Richtig, also es ist einmal der Faktor der Lebensraum, die Landschaft, die sich verändert, damit auch das Futterangebot, und es ist eben der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, der sicher auch ein wichtiger Faktor ist.
Gefährdet die Gentechnik die Bienen? Ist das eine Gefahr für die?
Im Moment haben wir in Europa zum Glück die Situation, dass wir quasi keinen Anbau von genetisch veränderten Pflanzen haben, außer in Spanien, da gibt es genetisch veränderten Mais, aber im Grunde ist Europa, was den Anbau betrifft, gentechnikfrei. Auch gentechnisch veränderte Pflanzen sind ein potenzielles Risiko für Bestäuber, denn viele gentechnisch veränderte Pflanzen sind ja so verändert, dass sie selbst Insektengifte produzieren. Und die können natürlich auch auf nützliche Insekten Auswirkungen haben.
Diese Insektengifte, die wirken ja häufig systemisch. Was bedeutet das?
Systemisch bedeutet, dass das Gift in der ganzen Pflanze vorhanden ist. Dass das Gift also nicht draufgesprüht wird und als Kontaktgift wirkt, sondern dass das Gift von der Pflanze aufgenommen wird über die Wurzeln und sich damit in der ganzen Pflanze verteilt. In den Blättern, in den Stängeln, auch im Pollen und im Nektar. Das heißt, in allen Pflanzenteilen ist das Gift dann vorhanden.
Also über längere Zeit auch dann vorhanden.
Ja, das ist im
Grunde.
Und
auch im Boden wandern kann.
Das, ja, wobei systemisch jetzt, weil du gefragt hast, das bedeutet, dass es eben in der Pflanze, quasi in dem System Pflanze, überall vorhanden ist. Und ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch, viele Pflanzen, die sondern an ihren Blattspitzen Wasser ab. Das tun die, um ihre Leitungsbahnen funktionsfähig zu halten, also den Nachzug von Wasser aus den Wurzeln aufrecht zu erhalten, sondern Wassertropfen, das sieht man manchmal, man nennt es dann auch Abendtau zum Beispiel, man kann das beobachten, das nennt man Gutationswasser. Und die Bienen, die fliegen hin und trinken dieses Gutationswasser und bringen das auch in den Stock.
Für nutzen sie ist das ein Nahrungsmittel praktisch.
Ja, für sie ist das quasi eine Trinkwasserquelle, wenn man so möchte. Ja. Und es ist so, dass in diesem Gutationswasser teilweise Konzentrationen von Pestiziden vorhanden sind, sodass man, wenn man davon ausreichende Menge zusammenbekommen würde, dieses Wasser direkt als Spritzmittel wieder benutzen könnte.
Mhm. Gleich die anschließende Frage, welche Wirkung erzielen denn diese Insektizide, die Pestizide, Herbizide, wie wirken die sich auf die Bienen aus?
Ja, das kommt natürlich auf die Dosis an, die kann natürlich tödlich sein für die Bienen direkt. Vielleicht viel wichtiger sind aber die sogenannten als subletalen Effekte bezeichneten Wirkungen. Also das heißt, die sind nicht tödlich für die Biene, die kippt nicht sofort um. Aber sie beeinträchtigt eben die Gesundheit der Bienen, sie beeinträchtigen vor allem das Orientierungsvermögen der Biene. Ja? Also das heißt, die Bienen sind dann nicht mehr in der Lage, zum Beispiel in den Stock zurückzufinden oder sich ausreichend zu orientieren oder mit den anderen Bienen zu kommunizieren. Das ist ja auch sehr wichtig. Also gerade bei den Honigbienen, denn die Honigbienen leben ja als Staat, als Volk, im Gegensatz zu den meisten Wildbienen, die eigentlich solitär leben, die keine so Staaten bilden wie jetzt unsere Honigbiene. Aber für die Honigbiene ist natürlich im Stock die Kommunikation mit den Artgenossen sehr wichtig. Zum Beispiel, um mitzuteilen, wo gute Futterquellen sind.
Ja, darauf werden wir im dritten Block dann eingehen. Da gibt es eine neue Studie drüber. Da werden wir ein bisschen ausführlicher drüber reden. Bedeutet das Bienensterben oder auch der Schwund der Populationen nicht auch eine Gefahr für die industrielle Landwirtschaft?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Denn
die ja eigentlich auch Mitverursacher dieser Probleme sind.
Die Landwirtschaft ist sozusagen Täter und Opfer dieser Geschichte. Denn natürlich ist die Landwirtschaft darauf angewiesen, dass unsere Kulturpflanzen bestäubt werden, in großen Teilen. Ja? Also wie gesagt, bei Getreide ist das nicht der Fall, aber bei ganzen Obst- und Gemüsesorten bei den meisten ist das eben der Fall. Natürlich ist die Landwirtschaft auf die Bestäuber unbedingt angewiesen. Und man schätzt eben, dass wenn es die Honigbiene jetzt oder verschwinden würde, dann würde die Bestäubungsleistung der Wildinsekten kaum ausreichen, um unsere Nahrungsmittelversorgung in dem Maß sicherzustellen. Und ganz wichtig ist auch,
zumal ja das auch auf diese, wie vorher schon sagten, anderen Bestäuber genauso.
Richtig, zumindest also teilweise es ist ja so, die Honigbiene ist ja ein Nutztier und damit ist die, sagen wir mal, relativ gut beobachtbar, die ja gehalten wird. Es ist natürlich viel schwieriger, solche Erhebungen bei wilden Insekten zu machen, aber die Honigbiene dient quasi als Indikator. Wenn es der Honigbiene schlecht geht, aufgrund solcher landwirtschaftlicher Faktoren, können wir natürlich davon ausgehen, dass das auf die Wildinsekten auch zutrifft.
Was ja diese Meldung, die ich vorher mit den Hummeln angeführt habe, auch bestätigt, mehr oder weniger.
Genau, genau.
Was muss denn getan werden, um die Bienen zu schützen? Was können wir denn selber auch tun? Ich meine, wir sind ja auch nicht nur Honigesser oder Obst- und Gemüseverzehrer. Wir haben ja teilweise, was weiß ich, kleine Gärten selber, wir haben auf dem Balkon Pflanzen. Was können wir tun, beziehungsweise was muss im größeren Umfang getan werden, um die Bienen zu schützen?
Ja, im großen Umfang gilt natürlich mittelfristig, wir brauchen eine ganz andere Form der Landwirtschaft, nicht nur wegen den Bienen, also wir brauchen einfach eine Ökologisierung der Landwirtschaft. Das ist einfach die einzige Möglichkeit, auch wie wir langfristig die Welternährung sichern können und wie wir nachhaltig unsere Ressourcen, auch wie Grundwasser und Boden, schonen können. Und kurzfristig ist natürlich Schritte wie zum Beispiel der Verbot von bienengefährdenden Pestiziden sehr einfach und schnell umsetzbar. Und das ist auch unsere Forderung von Greenpeace an die Politik, dass die bienengefährdenden Pestizide verboten werden. Denn das kann man schnell und einfach umsetzen und das wäre schon ein wichtiger, effektiver Schritt. Das heißt, im Grunde genommen muss einfach die Landwirtschaft in eine andere Bahn gelenkt werden. Und was jeder Einzelne tun kann, ist natürlich, das zu unterstützen, indem er zum Beispiel darauf achtet, Bioprodukte zu kaufen, Produkte aus bienenfreundlicher Landwirtschaft quasi. Und was jetzt so den eigenen Kleingarten betrifft, gerade dort ist es natürlich im Grunde überflüssig, mit Pestiziden zu arbeiten. Denn diese Mittel, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, die kann auch jeder im Baumarkt kaufen. Der Unterschied ist nur, der Landwirt muss einen Sachkundenachweis erbringen für die Nutzung dieser Mittel. Und der, sagen wir mal, Kleingärtner, den Baumarkt kann, der kann das einfach kaufen und ausbringen quasi ohne Kontrolle.
Und der Golfrasen ist schön anzuschauen, aber
aber
nicht
für
sehr
die Biene, die Bienen spielen selten Golf.
Es gibt eine neue Studie, die jetzt in der Märzausgabe der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht wurde. Und diese Studie ist insofern von Bedeutung, es geht da um die Wirkung von Neonicotinoiden als Auswirkung auf die Navigation, auf das Navigationsverhalten der Bienen, bei Honigbienen in diesem Fall. Diese Studie ist insofern von Bedeutung, Neonicotinoide, seit Dezember letzten Jahres verboten sind, für zunächst 2 Jahre, dann soll da eine Überprüfung stattfinden und diese Studie, die jetzt da veröffentlicht wurde, gibt da schon einen gewissen Hinweis und zwar wurde da ein Vergleich angestellt zwischen der erlernten Navigation der Honigbienen und ihr Verhalten bei der Rückkehr zum Bienenstock. Jörg, welche Ergebnisse brachte diese Studie?
Ja, diese Studie hat gezeigt, dass die untersuchten Bienen deutlich schlechter in den Stock zurückfinden. Also was man bei dieser Studie gemacht hat, ist, man hat die Bienen auf eine bestimmte Futterquelle in einer bestimmten Entfernung zum Bienenstock trainiert. Und man hat die Bienen dann dort an dieser Futterquelle, auf die sie trainiert wurden, an diesem Platz, quasi abgefangen und hat denen einen Sender angebracht, einen kleinen. Und man hat ihnen dann eine Zuckerlösung zu füttern gegeben, die entweder einfach nur eine Zuckerlösung war oder eben eines dieser drei Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide.
Er kann es besser, er ist der Fachmann.
Enthielt. Und hat die Bienen dann wieder fliegen lassen nach einer Weile und geschaut, wie gut finden die zu ihrem Stock zurück. Und ja, man hat eben herausgefunden, dass eine signifikante Anzahl an Bienen nicht mehr in den Stock zurückgefunden hat oder eben viel schwieriger in den Stock zurückgefunden hat.
Auf Umwegen.
Auf Umwegen, genau.
Teilweise war auch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Geschwindigkeit verlangsamt.
Genau, sie haben halt länger gebraucht, um in den Stock zu kommen.
Was sind denn die Ursachen für dieses, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fehlverhalten oder Störungen? Bewirken diese Neonicotinoide?
Ja, die stören eben, also quasi es gibt bei den Bienen quasi zwei, sagen wir, Komponenten in ihrer Orientierung oder in ihrer Navigation. Einmal orientieren die sich natürlich richtungsmäßig, nutzen dafür auch den Stand der Sonne, also das ist der sogenannte Vektororientierung. Und dann nutzen die Bienen aber im Grunde, wie wir Menschen auch, wenn wir irgendwo unterwegs sind, eben sogenannte Landmarken, also sag mal, herausragende Merkmale in der Landwart,
ein Hügel,
ein Baum, ein Kirchturm oder sowas. Und nach der Studie hat wohl der Einfluss von diesen Insektiziden hauptsächlich Auswirkungen auf dieses Landmarkengedächtnis. Ja.
Also letztendlich so. Auswirkungen aufs Gehirn.
Auswirkungen aufs Gehirn. Das heißt im Grunde Auswirkungen auf die Fähigkeit, entweder diese Landmarken abzuspeichern oder halt quasi dieses Gedächtnis wieder abzurufen. Ja. Also die Bienen haben zwar schon meistens die Richtung hingekriegt, aber der letzte Teil vom Anflug, an da müssen sie sich dann an diesen Landmarken orientieren, damit sie genau wissen, wo sie sind. Ja? Und das haben sie dann eben nicht mehr so hingekriegt wie die Kontrollgruppe.
Es gibt ja dann auch über diese Navigationsbeeinträchtigung auch noch andere Beeinträchtigungen im Hinblick auf ihr Sozialverhalten, was du vorher angedeutet hast mit der Weitergabe Information.
Genau, auch das war jetzt nicht Bestandteil dieser Studie, aber auch das kann kann natürlich die Kommunikation der Bienen beeinträchtigen, wenn die...
Also diesen sogenannten Bienentanz, den wir alle kennen.
Genau.
Und der ja, wie man inzwischen weiß, der Weitergabe von Informationen über Futterorte, eben vielleicht auch Flugrouten etc.
Genau. Okay. Das ist natürlich zentral. Also
welche Gefahren bestehen, ergeben sich denn daraus für die Tiere? Ich meine, ja, den Weg zurückzufinden oder länger zu bauen, zurückzugehen, kann man ja jetzt sagen, nur, ja, was soll's, haben ja Zeit. Aber welche weitere Gefahren bestehen denn da?
Ja, es ist natürlich eine weitere Gefährdung für den Bestand, für die Population
eines Volkes. Hat das auch was mit der Ernährung, mit der Nahrungsaufnahme zu tun,
das
Verwertung?
Und natürlich, wenn die Bienen fliegen ja, also die Flugbienen, die fliegen ja in die Landschaft hinaus, um Nahrung zu sammeln für das ganze Volk. Und wenn sie das nicht mehr so leisten können wie vorher, das heißt, es kommen weniger Bienen mit Nahrung zurück, kommt natürlich auch weniger Nahrung in den Stock. Das heißt, einmal der Honigertrag würde sinken und es sinkt natürlich auch die Nahrung für die Bienen. Jetzt
kann und es wird sicher, würde wahrscheinlich auch die Gefährdung des Fortbestandes, also Nachwuchs und dergleichen betreffen.
Ja, es ist natürlich auch, man muss auch sehen, das ist natürlich auch, das war jetzt zwar nicht Bestandteil dieser Studie, aber ich meine, je mehr Giftstoffen man ausgesetzt, das gilt ja auch bei Menschen oder anderen Tieren, umso schlechter ist natürlich der gesamtgesundheitliche Zustand. Und die Bienen sind ja sowieso schon vielen Faktoren ausgesetzt, wie eben das Futterangebot ist auch qualitativ schlechter, ist auch oft nicht mehr so vorhanden. Ja, wenn jetzt hier die ganzen großen Rapsfelder verblüht sind, dann steht da nichts mehr. Dann haben wir natürlich noch den Bienenkrankheiten und Parasiten wie die Varroamilbe, die natürlich auch eine Rolle spielen.
Also aber die Tiere sind insgesamt auch geschwächter.
Aber das sind natürlich sich dann gegenseitig auch verstärkende Effekte. Mhm. Auch der Klimawandel ist sicher ein Effekt, der auf die Bienen in Zukunft, auch auf die Wildinsekten in Zukunft, wenn die Futterpflanzen zu anderen Zeiten blühen, als sie es vorher gewohnt waren. dann sind das natürlich alles Faktoren, die zusammenkommen und die natürlich sehr schwierig abzuschätzen sind, was jetzt genau en Detail wofür verantwortlich ist, aber es summiert sich natürlich alles auf oder es kommt alle Faktoren zusammen.
Noch ein anderes Thema. Wir haben die Gruppe hier in Frankfurt, wir haben uns ja selber entschlossen dazu, Bienenvolk, wie soll ich das sagen, zu halten.
Genau.
Ja. Kann man wohl sagen, halten. Was war denn der Auslöser für diese Idee? Wie kamen wir denn darauf, das zu machen?
Ja, also das Thema Bienensterben ist ja nun schon seit einigen Jahren im Grunde in der Diskussion. Und Greenpeace hat ja auch seit letztes Jahr, seit 2013, eben eine Bienenkampagne gestartet, weil die Bienen eben, ja, wie gesagt, sie sind wichtig für unsere ganze Landwirtschaft und sie sind auch ein Indikator für den Zustand unseres landwirtschaftlichen Systems oder die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben und die ganzen Auswirkungen, die damit zusammenhängen. Und deshalb hat Greenpeace sich eben entschlossen, eine Bienenkampagne zu starten. Und gerade eben erstmal mit dem Fokus drauf, die wichtigsten Schritte zuerst zu unternehmen oder die einfachst umzusetzenden, nämlich die Insektizide zu verbieten. Und da lag es natürlich nahe, dass wir auch selber uns ein Bienenvolk halten. Da kann man natürlich auch jede Menge über die Honigbiene lernen.
Es war ja schwierig, einen Standort zu finden, weil wir hatten da die Idee bei uns im Baumweg auf der Terrasse, aber das war wohl unpraktisch, nicht so praktisch. Was hat sich denn da jetzt als Alternative herauskristallisiert?
Genau, also es ist im Moment so, dass wir natürlich in Zusammenarbeit mit einem Imkerverein arbeiten. Es gibt von vielen Imkervereinen ein Angebot, das nennt sich betreutes Imkern. Das bedeutet also, man bekommt am Anfang der Saison ein Bienenvolk zugeteilt, dass man dann so etwa einmal die Woche eben zusammen mit den erfahrenen Imkern betreut und das Ganze praktisch begleitet und sozusagen in der Praxis die ganzen Schritte lernt, die zum Imkern eben notwendig sind, welches Werkzeug man dafür benötigt, wie die ganzen Abläufe sind, auch in der Theorie quasi, so wie lebt so ein Bienenvolk, wie viele Bienen leben da, wie ist das aufgebaut, wie ist der Lebenszyklus der Bienen und so weiter. Also alles, was da drum wichtig ist, das lernt man dann eben auch ganz praktisch nebenbei. Und am Ende der Saison, dann bekommt man natürlich auch einen Teil von dem Honig. Und jetzt wird, wenn die Saison zu Ende ist, werden wir das Bienenvolk eben übernehmen. Und das werden wir dann auf einem privaten Gartengelände von einem unserer Gruppenmitglieder stehen haben. Und geeigneter Platz ist. Genau, so läuft das.
Das ist also der zeitliche Ablauf. Und wir werden dieses Projekt weiter betreiben. Wir werden auch bei euch weiter hier informieren. Es wird auch irgendwann mal einen Blog geben, über den man dann sich auf den Laufenden halten kann, wenn es interessiert.
Genau, es gibt dann quasi auf unserer Webseite, werden wir dann einstellen, quasi einen Blog aus dem Stock.
Ein Blog aus dem Stock, genau. Du hast noch einen Termin, der gut zu unserem Thema passt, vom 10. Mai.
Genau, also am 10. Mai ist ja, wie schon im ganzen Jahrzehnt zuvor, eigentlich immer wieder der Frankfurter Freiwilligentag, also wo gemeinnützige Organisationen ein Projekt anbieten, bei dem Bürger aus Rhein-Main teilnehmen können. Und wir bieten dieses Jahr wieder ein Projekt an, Haus und Schmaus für Wildbienen. Das heißt, wir werden zusammen mit Bürgern ein Insektenhotel bauen. Das ist also quasi eine Nistmöglichkeit für Wildinsekten, dass wir auf einer städtischen Grünfläche aufstellen werden. Und wir werden auf dieser Grünfläche, das ist am der Kreuzung der Friedberger Landstraße und der Nibelungenallee,
oben bei der Fachhochschule,
genau da, werden wir dieses Insektenhotel bauen und aufstellen. Und dort auch, ist ja in dieser Grünanlage in der Mitte im Moment nur Schnittrasen, von dem die Biene wenig hat. Wir werden dort eine bienenfreundliche Blühfläche anlegen, wo wir eben Blumen aussehen, also Blütenpflanzen aussehen, die den Bienen dienlich sind und die auch mehrjährig sind, das heißt die Folgejahre wiederkommen, aufkommen und um so ein bisschen mehr für die Biene auch in der Stadt zu tun.
Dieser Freiwilligentag wird ja vom Bürgerinstitut hier in Frankfurt jedes Jahr organisiert, wo es unglaublich viele Projekte gibt, an denen man einmal im Jahr ehrenamtlich sich engagieren kann. Gibt es noch eine Möglichkeit, sich für jetzt Leute, die am Radio das hören, sich zu bewerben oder mitzumachen?
Ja, also einfach auf die Webseite vom Freiwilligentag gehen.
Bürgerinstitut Frankfurt.
Ja, oder einfach in eine Suchmaschine Freiwilligentag Frankfurt eingeben. Ich weiß die Webseite nicht ganz auswendig. Ja. Genau, einfach in eine Suchmaschine eingeben, findet man sofort.
Oder und an dort uns sind die verschiedenen. An uns eine Mail zu schicken?
Nein, bitte keine Mail an uns. Okay. Bitte auf die Webseite vom Freiwilligentag gehen. Dort sind alle Projekte aufgelistet und es gibt vielleicht noch ein oder zwei Plätze in unserem Projekt. Jetzt, es ist schon sehr gut ausgebucht. Es gibt also für jedes Projekt eine festgelegte Anzahl von Teilnehmern, was die jeweilige Organisation festlegt. Es gibt dort aber wirklich jede Menge interessante Projekte. Es lohnt sich ein Blick auf die Website und es ist sicher sehr interessant, in verschiedenen sozialen und ökologischen Projekten und kulturellen Projekten mal einen Tag reinzuschnuppern und mitzuarbeiten. Also lohnt sich auf jeden Fall, dort teilzunehmen an dem Frankfurter Freiwilligentag.
So, wir haben noch ein paar Termine für euch, falls ihr nicht wisst, was ihr in den nächsten Tagen, am Wochenenden oder wo auch, wann auch immer mit eurer freien Zeit anfangen sollt, wollt, könnt. Es wird ja wieder schön, es ist schon schön draußen, man kann wieder auf die Straße. Manche Veranstaltungen sind auch jetzt noch in geschlossenen Räumen, aber es gibt auch Outdoor-Veranstaltungen, wie das so schön heißt. Ja, also zunächst mal am 3. Mai, das ist jetzt am Samstag, gibt es eine Veranstaltung an der Hauptwache von 12 bis 17 Uhr. Diese Veranstaltung wird von ATTAC organisiert und lautet Kultur. Es geht da um dieses Freihandelsabkommen, dieses TTIP, über das wir auch schon mal berichtet haben und über das wir auch in unserer nächsten Sendung am 21. Mai wieder informieren werden. Der Titel oder das Motto dieser Veranstaltung von ATTAC am Samstag ist Freiheit für die Konzerne, Entschuldigung, Arschkarte für uns. Es wird da Musik geben, unter anderem sind Borgenine hier aus Frankfurt, die Frankfurter City Blues Band dabei, es gibt Kabarett mit dem Christoph Sieber, Redebeiträge, unter anderem ist die Sabine Leidig von der Linken dabei, der Johannes Reinhardt aus unserer Gruppe wird einen Redebeitrag abliefern. Wie gesagt, am 3. Mai in der Zeit von 12 bis 17 Uhr an der Hauptwache. Gleichzeitig haben wir an diesem Tag einen Infostand am Liebfrauenberg. Da geht es um Unterschriftensammlungen. Nachdem in dieser Tage die erste Öllieferung aus der Arktis unterwegs ist nach Rotterdam, von Gazprom ist die initiiert und da wollen wir Unterschriften dagegen sammeln, dass die Arktis jetzt wirklich dann mal geschützt wird und diese Ölbohrungen ein Ende finden. Am 8. Mai machen wir gemeinsam mit ATTAC eine Informationsveranstaltung wieder zum Thema Freihandelsabkommen TTIP unter dem Titel Konzerne gewinnen, BürgerInnen verlieren. Beginn ist 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus, DGB-Haus in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69 bis 77. Referent ist der Alexis Passadakis von ATTAC, der ja einführend informieren wird über die Abläufe zum TTIP. Am 10. Mai gibt es eine Demonstration in Berlin unter dem Motto Energiewende nicht kentern lassen. Nicht kentern deshalb, weil sie zu Lande und zu Wasser stattfinden wird. Beginn ist 13 Uhr in Berlin am Potsdamer Platz. Wer Interesse hat hinzufahren, es gibt einen Bus, der in der BUND Hessen organisiert, ab Frankfurt, kostet 25 Euro. Anmeldung sollte erfolgen bis zum 5.5., weil die genauen Informationen dazu findet ihr unter www.bund-hessen.de. Also nochmal www.bund-hessen.de. Und ansonsten habe ich jetzt noch den Termin, den wir jedes Mal durchsagen. Wenn ihr uns kennenlernen wollt, wenn ihr wisst, was wir machen, wie wir zugange sind, wer wir sind und all das drumherum. Unser Schnupperabend am ersten Montag des Monats. Der nächste ist dann am 5. Mai, Beginn 18 Uhr, Baumweg 10. Durch den Hof, im Hinterhaus, die Treppe hoch. Jetzt habe ich endlich mal die richtige Reihenfolge gleich gefunden. Einfach reingehen und sagen, hallo, hier sind wir. Und dann hoffen wir, dass ein paar von euch kommen.